Hallo, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge meines kleinen Podcastes Transformatorische Bildung. Ja, ich bin gespannt. Heute wird es wieder um die Frage nach Nahrung und Ernährung gehen, vegetarisch oder vegan. Das alles im Kontext der Frage nach Nachhaltigkeit, ökologischer Bildung und so weiter. Ich stelle mir gerade die Frage, was eigentlich eine anthropologisch-ökologische Bildung eigentlich sein sollte. Und da wäre das sozusagen ein Sonderbereich, der sozusagen da entsprechend darunter ist. Wir haben ja jetzt mit der Katastrophenbildung, das Buch ist ja abgeschlossen und am 18. Dezember wird es hoffentlich erscheinen. Also eigentlich so hat es der Verlag angekündigt. Sprich, man kann unter dem Weihnachtsbaum schön noch ein bisschen etwas zur Katastrophenbildung lesen, wer da Lust zu hat. Aber heute soll es um ein anderes Thema gehen, auch sehr spannend, genau. Und wie immer mache ich ja meine Sachen nicht alleine, sondern die Emily ist bei mir und stell dich mal kurz vor, wer bist du, was machst du und was ist der Sinn des Lebens und des Universums, den du uns am Ende des Podcasts sicherlich verraten wirst.
Ja, hallo, ich bin Emily, 19 Jahre alt und ich studiere Frühförderung im dritten Semester jetzt. Und genau in dem Kontext hatte ich im letzten Sommersemester das Seminar zur Nachhaltigkeit als Lebensform.
Genau, ne, das ist dabei. Sag nochmal, was war dein Studiengang?
Frühförderung.
Frühförderung. Das ist natürlich auch so ein bisschen spannend, also weil das natürlich erstmal so als Thema irgendwie gar nicht so naheliegend ist. Wo würdest du die Verbindung sozusagen sehen?
Oh, also ich weiß, dass, also ich hatte in einem Seminar, in einem Kontext mal ein ganz spannendes Thema. Das ging darum, wie man quasi auch mit Kindern und dem Thema Klimawandel kindgerecht umgeht. Das fand ich ganz spannend und da habe ich so ein bisschen die Verknüpfung gesehen. Größtenteils ist es aber eher anders, sage ich mal. Also abweichend von meinem Studiengang, aber total wichtig trotzdem, über Nachhaltigkeit zu sprechen.
Genau, also ich finde, da gibt es ja sozusagen zwei Vermittlungsebenen. Das erste wäre diese eine Sache, was macht man eigentlich mit Kindern? Soll man das erklären? Wie viel? Man will denen ja auch keine Angst machen und sowas in die Richtung, aber irgendwie, die kriegen das ja sowieso inzwischen sozusagen mit und so weiter und so fort. Das wäre sozusagen die eine Ebene, wie man damit umgeht. Und die zweite ist logischerweise die Fragestellung, mit was für einem Planeten hinterlassen wir eigentlich sozusagen die Geschichte. Und damit hat es natürlich implizit immer auch diese Fragestellung, die damit auftaucht. Es gibt ja diese Überlegung einer enkelkindertauglichen Pädagogik, die da entsprechend dabei ist. Und genau, da wäre sozusagen eine zweite Möglichkeit, das entsprechend zu verknüpfen.
Ja.
Genau. Ich finde es ganz spannend, wenn wir heute vielleicht das Thema über einen Aspekt sozusagen anschneiden, den ich da ganz spannend finde. Und zwar ist ja eine der zentralen Sachen logischerweise, wenn man sich vegan oder vegetarisch ernährt, die Frage der Nahrung. Ist eigentlich vegetarisch oder vegan?
Ich bin vegetarisch, ja.
Okay, du bist vegetarisch. Ich hatte jetzt natürlich nach Bettina eigentlich gefragt. Bei ihr ist?
Sie war erst vegetarisch, hat dann noch mal kurz Fleisch gegessen eine Zeit lang und jetzt ist sie aber, also dann ist sie komplett aufs Vegane umgestiegen.
Okay.
Ne? Seit 11 Jahren, glaube ich, waren es.
Okay, also auch schon richtig lange. Ja. Genau, jetzt hast du dich geoutet, ne? Hättest du prinzipiell nicht machen müssen, aber ne, da hast du sozusagen auch eine persönliche Dimension, die sozusagen dabei ist. Was ist Nahrung?
Oh, also Nahrung ist sehr facettenreich, würde ich sagen. Also nach der Theorie, da hat Althans ja, glaube ich, auch geschrieben, Nahrung ist ja auf jeden Fall überlebenswichtig und jeder Mensch muss essen. Aber ich glaube, jeder Mensch hat einen anderen Bezug zu Nahrung. Also ich weiß nicht, Für den einen ist das ein Hobby, Kochen, ausprobieren, experimentieren. Das kam in dem Interview auch vor, dass für sie das eine große Leidenschaft ist. Genau, ja, ich würde einfach sagen, es ist sehr facettenreich. Jeder hat einen anderen Bezug. Genau.
Genau, und also da finde ich, ist die Frage, wie geht man damit um, ne? Ich finde das facettenreich, da klingt ja schon an. Man kann die anthropologischen Kategorien auch anthropologische Facetten nennen. Und ich finde das so spannend, weil Nahrung sich in den verschiedensten Dimensionen eigentlich zeigt. Also man kann Nahrung natürlich als allererstes als eine so grundlegende Eigenschaft von Leben allgemein sehen. Also jeder Mensch muss essen, aber auch jedes Tier muss essen. Und auch Pflanzen haben natürlich so einen Stoffkreislauf, der da entsprechend mit dabei ist. Also das ist sowas ganz tief Anthropologisches, was verwurzelt ist. Man kann vielleicht eine gewisse Zeit mal fasten, aber irgendwann wird man Nahrung und Essen wieder zu sich nehmen müssen. Also es ist wahrscheinlich eine der ganz zentralen anthropologischen Dimensionen, die für das Leben des Einzelnen und auch für die Gattung sozusagen zentral sind. Und zweitens passiert natürlich bei der sozusagen körperlichen Dimension ganz viel mehr, was sozusagen da drum ist. Und zwar kann man natürlich sehen, dass Nahrung ja das zentrale Kulturgut auch irgendwie ist. Also viele der Sachen in der Kultur drehen sich natürlich, wie man sich ernährt und so weiter. Und Nahrung hat natürlich auch diese soziale Dimension. Wie ist das in der Familie? Wie ist die Gabe der Nahrung? Ist es eigentlich als Geschenk zu verstehen? Ist es als ein Tausch zu verstehen? In der Art und Weise, wie man sich ernährt, wird ja auch Geschichte sozusagen tradiert. Also man bekommt vielleicht Rezepte von der Oma, die man noch kennt. Man hat vielleicht bestimmte regionale Einflüsse, die sich über lange Zeit sozusagen da durchziehen. Also man könnte es wirklich durch alle 7 Kategorien durchdeklinieren, aber vor allen Dingen würde ich sagen, Körper, Soziales und Kultur wären sozusagen diese Aspekte. Und dann ist natürlich die große Frage, die ganzen Theorien der Nahrung und der Ernährung versuchen dann immer so ein bisschen sozusagen zu gewichten. Also ist es eher was Natürliches, ist es eher was Kulturelles, ist es eher was Soziales? Und ich glaube, da wäre eine der Stärken der Anthropologie zu sagen, es ist also so ein, der Mensch ist eben so ein Mittelwesen, das irgendwie in den verschiedenen, das eben sowohl als menschliches Wesen in der Kultur steht, als auch eben in der Natur mit seinem Körper. Und damit ist man sozusagen so ein Zwitterwesen, was an so einer Schnittstelle dabei ist. Und was vielleicht noch wichtig ist, also das wären sozusagen in Bezug auf die anthropologischen Kategorien. Nahrung hat natürlich noch eine ganz wichtige Dimension. Nahrung verknüpft uns auch mit der Welt. Und so ist ja bei Humboldt Bildung als die rege, mannigfaltig und freie Wechselwirkung mit der Welt zu tun. Und womit interagiere ich mit der Welt? Natürlich, indem ich mich ernähre in einer ganz fundamentalen Art und Weise, in dem, was ich sozusagen mache, was sozusagen die Tätigkeiten sind. Das wäre Nahrung, das wäre vielleicht noch sowas wie Wohnen, sich bewegen und dann vielleicht sich noch fortzupflanzen in irgendeiner Form. Sexualität wäre noch eine solche grundlegende Geschichte, aber das wären dann ja auch eigentlich schon fast die zentralen. Und deswegen finde ich diesen Begriff der Nahrung jetzt erstmal vorab, bevor man sozusagen, ob man sich vegan oder vegetarisch ernährt, natürlich sozusagen einer der ganz zentralen Aspekte, die sozusagen entsprechend dabei sind. Genau. Dann fang mal an. Wir machen ja immer so einen kleinen Aufriss. Was hast du sozusagen so theoretisch für dich sozusagen in deiner Hausarbeit bearbeitet? Da war bei dir die Anthropologie relativ stark. Sag einfach mal, dass wir so ein paar Stichworte da haben.
Genau, also bei mir war zuallererst habe ich die transformatorische Bildung behandelt. Genau, also Bettinas Weg zur Transformation. Und genau, in dem Zuge halt die Trias. Genau, das war bei ihr, so wie ich es.
Genau, lass uns noch nicht auf
so,
die,
okay.
Ne, also ganz kurz, sag nochmal, transformatorische Bildung, Kokomo Color.
Genau, dann die Trias und dann die Kategorien und dann bin ich näher auf den Begriff der Nahrung eingegangen und dann genau nochmal genauer auf den Veganismus und Vegetarismus.
Gut, was würdest du denn sagen? Koller spricht ja von Krisen als einen solchen Auslöser, als Anlass für solche Veränderungen. Das buchstabiert er dann weiter aus und sagt, also es kann sowas sein wie negative Erfahrungen nach Burg, Fremdheitserfahrungen nach Waldenfels oder ein Widerstreit nach Lyotard. Von der Verlaufsform her würdest du sagen, ist da die Krise entscheidend gewesen?
Ich würde sagen nicht, weil es war nicht wirklich eine Krise. Also nicht so in dem Sinne negativ oder so etwas.
Genau, das ist nämlich total spannend, weil ich das nämlich auch finde. Es gibt so im Kontext transformatorischer Bildung häufig die Tendenz, dass bestimmte theoretische Sachen so ein bisschen auch durch das empirische Material irgendwie vorgegeben sind. Und da ist es klar, wenn man jetzt Personen mit Fluchterzählungen oder Fluchtbiografien hat, dass da sowas wie Krisen auftauchen. Also ist ja irgendwie selbstverständlich, weil wieso würde jemand Land verlassen, sein Heimatland, wenn dann nicht irgendwie eine Krise sozusagen wäre oder vielleicht sogar eine Katastrophe. Bei diesen ökologischen Fragen und insbesondere vielleicht auch diesen Fragen der Ernährung, die ja zunächst mal relativ harmlos daherkommen, muss es eben nicht so sein. Und das finde ich, da ist sozusagen auch der Übergang sozusagen von dieser Transformationstheorie zu der Trias, dass man mit der Trias irgendwie den Verlauf vielleicht besser beschreiben kann, Emotion, Praxis und Theorie.
Ja.
Und die Emotionalität ja sozusagen am Anfang stellt. Und wenn man es Emotionalität anstatt Krise nennt, hat man natürlich den Vorteil, dass man nicht auf eine, quasi auf schon eine Deutungsschiene schon irgendwie da entsprechend sozusagen da hingeleitet wird. Genau, und dann haben wir noch die anthropologischen Kategorien, um das aufzuschlüsseln. Gut, dann würde ich sagen, dann springen wir doch tatsächlich jetzt direkt rein. Versuch mal so das Interview erstmal so im groben Verlauf sozusagen einmal wiederzugeben.
Ja, also zu Beginn hat unsere Interviewerin,
die wir ja im Folgenden Bettina nennen, der Name ist verändert.
Genau, also die interviewte Person ist Bettina.
Ach, okay, die Interviewerin,
genau. Genau, und aus meiner Gruppe, die Interviewerin, hat erstmal die Frage nach der Kindheit gestellt. Genau, da ist sie dann ein bisschen drauf eingegangen, dass sie früher eigentlich alles gegessen hat. Und genau, ich glaube, ihr Vater hat auch als Koch gearbeitet, deswegen war Nahrung natürlich sehr präsent. Und genau, dann geht es weiter, dass sie so auf Wendepunkte und Momente eingeht, die zu diesem Umschwung geführt haben. Und genau, da hat sie besonders erwähnt, dass das Thema Abnehmen und Diätkultur bei ihr sehr im Vordergrund stand. Genau, da hat sie sowas gesagt, man möchte halt schlank sein. Das ist so ein Zitat. Genau, und dann
genau, dann lass uns da noch mal kurz bleiben.
Mhm.
Also sie fängt an, sozusagen ihre Kindheit und Jugend zu erzählen, bevor dieses Thema sozusagen so prägnant wurde.
Ja.
Du hast jetzt schon gesagt, der Vater ist Koch, also da gibt es sozusagen eine Geschichte. Wie beschreibt sie das? Welche Figuren, was wäre sozusagen entscheidend für diese erste, bevor es quasi zu dieser Veränderung kommt?
Ja, genau, der Vater eben als Koch. Und ich glaube, genau, sie hat auch gesagt, da hat sie auch immer so mitgekocht und hat das dementsprechend mitbekommen. Und genau, alle aus ihrer Familie haben, als sie Kind war, Fleisch gegessen. Also sie meinte, das war genau, eben Norm. Alle, also sie hat alles gegessen und ja, das.
Gibt es ja zentrale sprachliche Figuren, die da in dem Teil aufgefallen sind?
Also jetzt auf die Kindheit bezogen.
Wie auch immer, oder auf das gemeinsame Kochen oder das, was sozusagen davor ist.
Nee, also sie hat einfach nur beschrieben, dass sie ein gutes Umfeld gehabt hat, wo sie gut und gerne einfach gegessen und gekocht hat. Also sie beschreibt das schon sehr positiv und nicht, weiß nicht, negativ rückblickend oder so. Also genau, also, alles sehr, sehr positiv.
Genau, gut und gerne ist ja natürlich auch, ne, diese ich weiß gar nicht, was es ist. Gut und gerne hat ja auch so etwas Sprachmalerisches, was sozusagen da entsprechend ist. Und also so ein Welt- und Selbstverhältnis, was da entsprechend positiv ist. Und was ich eben auch sehr wichtig finde, ist diese Betonung des gemeinsamen Handelns, was sozusagen da entsprechend dabei ist. Ja,
ja, sie beschreibt auch, dass es ihr als Kind immer Spaß gemacht hat, damit zu kochen. Also genau, besonders zu kochen auch. Also das hat der Vater anscheinend mit ihr gemacht, so ein bisschen besonderer. Genau, deswegen denke ich, war das sehr, sehr präsentes Thema in der Familie.
Genau. Und das finde ich ja tatsächlich auch interessant. Man kann ja nochmal sich das sozusagen nach verschiedenen Dimensionen angucken. Und eine Unterscheidung wäre, ist es eher ein ästhetisches, ein ethische oder eine politische Motivation, die sozusagen dahinter steht. Und ich finde, mit diesem gemeinsamen Kochen und insbesondere das besondere Kochen ist ja eine gewisse Form der Ästhetik mit angesprochen. Jetzt nicht Ästhetik im Sinne von hübschen Bildern, sondern eben so einer praktischen Lebenskunst, die sozusagen da entsprechend dabei ist. Und das ist ja auch interessant, weil zum Beispiel dieses Wort Geschmack ist ja einerseits, ne, Essen schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Gleichzeitig ist es natürlich auch natürlich das Geschmacksurteil, das, was sozusagen Kunst beschreibt. Ja? Gut, und dann sagst du, dann wird sowas wie die Körperlichkeit relevant. Also genau. Zu Anfang haben wir vielleicht sowas wie Sozialität als zentrale Kategorie.
Genau, und Kultur vor allem.
Kultur und Sozialität. Und dann sozusagen die Körperlichkeit. Genau, beschreib mal da, was da sozusagen dann das Nächste ist.
Genau, da beschreibt sie, dass sie, genau, dann geht es eben um die Wendepunkte und Momente. Und genau, da sagt sie, war, ich glaube, in ihrer Jugend rum halt das Thema mit dem Schlanksein und der Diätkultur sehr wesentlich. Genau, dann sagt sie auch, dass sie alles Mögliche gemacht hat, Diäten und Shakes und alles. Und da sagt sie aber in dem Moment auch, dass sie das rückblickend auf jeden Fall anders sieht und ja, sich selber so ein bisschen hinterfragt, was sie da gemacht hat, dass das ja eigentlich Quatsch ist, so dem hinterherzuhängen. Genau, da sagt sie auch sowas wie mit dem Mainstream mitziehen. Genau, und dann kam sie eben dazu, da dachte sie sich, Veganismus soll ja auch dabei helfen, also es war wohl so im Umlauf, soll ja wohl dabei helfen, abzunehmen. Und genau, das war so ein ausschlaggebender Punkt bei ihr, dieses Abnehmen durch Veganismus. Genau, und dann erzählt sie aber auch, dass gleichzeitig ihre Mutter das auch ausprobiert hat. Also das war auch sehr wesentlich, dass sie das einfach auch mit ausprobiert hat. Und sie kannte halt viele Leute, die vegetarisch waren und ein paar auch, die vegan waren im Schulkontext.
Genau. Was ich dann noch spannend finde, weil das so ein bisschen anders ist als viele andere Interviews. Also bei vielen Interviews, die bei mir so sind, ist einerseits sozusagen diese Tierdimension ganz stark. Also ich möchte nicht Tieren schaden und so weiter und so fort. Eine zweite Dimension, und damit geht normalerweise auch sowas wie eine ethische Dimension einher, viele Personen haben so einen ganz stark politischen Aspekt, der sozusagen dabei ist, ne, Klima und so weiter, das dabei ist. Hier hast du gesagt, wird es ganz stark über dieses Körperliche sozusagen hergestellt. Ja. Du hast schon so ein bisschen angedeutet, dass dieses Schlankheit und so weiter, dass sie im Nachhinein das sozusagen negativ sieht. Mhm. Wie würdest du ihre Beschreibung sozusagen während dieser Zeit charakterisieren? Oder auch da wieder, hast du Figuren oder wie auch immer? Sag noch mal ein bisschen was dazu.
Ja, also sie benutzt sehr oft, genau, rückblickend. Und genau, sie sagt, im Nachhinein ist sie dankbar, dass sie nicht mehr so denkt, dass ihr Verhalten nicht mehr so ist. Genau, sie geht da stark in die Reflexion, also eigentlich während dem gesamten Interview. Genau, und ja, das sind so sprachliche Sachen, die mir aufgefallen sind. Und später, genau, da kommen wir noch zu, da zeigen sich auch noch ein paar.
Hast du singuläre Inferenzen gefunden?
Singuläre?
Ja, genau. Also vielleicht nur ganz kurz. Kokemore hat eine Unterscheidung, wo er zwischen ubiquitärer und singulärer Inferenz unterscheidet. Mhm. Eine ubiquitäre Inferenz wäre so etwas, und dann habe ich das und das gemacht. Also so eine Sache, wo sich die Sachen, wo die Bedeutungskontexte sich nicht überschneiden. Eine singuläre Inferenz wäre eine Inferenz, wo man, also Inferenz, to infer, das ist immer, wie hängen die Sätze zusammen? Mhm. Und das wäre, klassisch würde man sowas mit einem sprachlichen Aber einleiten, das muss aber nicht sein. Also sowas wie, früher habe ich das so gesehen, aber heute weiß ich, dass dieses Nachhängen an gesellschaftlichen Idealen ungesund war oder irgendwie sowas in die Richtung. Ich vermute, sowas findet man. Hättest du da?
Also nicht so direkt, also nicht mit sowas früher und dann aber. Halt eher, dass sie erzählt und dann macht sie über sich selber so eine Art Kommentar. Also,
genau, aber das würde ich sagen, dieser Kommentar wird wahrscheinlich durch eine singuläre Inferenz sozusagen markiert.
Ja, dieses ich bin mir im Nachhinein ein bisschen dankbar dafür, dass mein Verhalten, genau, das schreibt sie, also das war ein bisschen unklar, aber auf jeden Fall, dass ihr Verhalten sich gewandelt hat, dementsprechend.
Genau, und ich würde sagen, ich bin im Nachhinein, das wäre die singuläre Inferenz, wo sie quasi einen Deutungskontext hat, wo sie das, was vorher war, entsprechend sozusagen kritisiert hat.
Genau.
Genau, und jetzt haben wir gesagt, okay, und dann kommt diese Idee, vegane oder vegetarisch, also vegane Ernährung, damit kann man auch abnehmen.
Genau.
So, erzähl mal weiter.
Das war eben der ausschlaggebende Punkt. Also sie wollte einfach gucken, was sich im Körper verändert. Da benutzt sie auch den Begriff vom Körpergefühl. Genau, und sie sagt eben, dass ja die gängige Meinung war, dass vegane Ernährung gesünder ist und mehr zum Abnehmen führen würde. Und da geht sie auch nochmal in die Reflexion und sagt, dass das ja eigentlich auch Quatsch ist, was man heute ja mehr weiß. Genau, und dann beschreibt sie eben eine gewisse Neugierde auf so eine körperliche Veränderung. Genau, und aber dann beschreibt sie auch, dass es, dass sie 1-2 Jahre vor diesem Entschluss, sage ich jetzt mal, auch über diese moralischen Gründe nachgedacht hat. Genau, da erwähnt sie das, also dass die Tiere und das Tierwohl ist bei ihr nicht so präsent, aber da erwähnt sie das einmal. Genau, die Tierwohlgründe, dass das ja moralisch vertretbarer wäre, sich wenigstens vegetarisch zu ernähren. Genau, und das hat die ja dann auch gemacht, so als Vorläufer. Und hat dann aber für sich gemerkt, dass es nichts Halbes und nichts Ganzes ist. Genau, da beschreibt sie, dass das für sie irgendwie keinen Sinn gemacht hat, Fleisch wegzulassen, aber trotzdem tierische Produkte zu konsumieren. Genau, dass das für sie kein klarer Weg war. Genau.
Genau, du hattest ja gesagt, dass eine der Möglichkeiten, diese Frage nach der Trias ist und der Emotionalität. Und da meintest du, so Krisen sind es nicht.
Nee.
Wie würdest du denn diesen Übergang von der Emotionalität in der Erzählung her beschreiben?
Wie genau jetzt die?
Also die verändert sich ja offensichtlich.
Ja.
Wie sind die Emotionen, die dazu führen?
Also bei ihr ist das irgendwie, habe ich Gefühl, so ein Mix aus allem. Hm? Also dieses Intrinsische, ich will abnehmen. Und dann, genau, später kommt, wird nochmal mehr dieses Soziale beleuchtet, dass die Mutter eben das auch mit ihr ausprobiert hat. Und dann eben diese Gedanken im Hinterkopf aus den moralischen Gründen. Und irgendwie spielt das alles zusammen in die Praxis. So fand ich das.
Genau, und also das ist ja auch erstmal sozusagen, die Welt ist grau. Ne, deswegen gibt es das nicht. Also wenn man jetzt sowas wie, ne, das zum Beispiel in unserem Katastrophenbuch haben wir ja sozusagen dieses Ahrtal, da gibt es so diesen einen Schnitt, eine Nacht, ne, mit der Flut, und darauf muss man dann reagieren. Und gerade bei solchen Entscheidungen, die ja sozusagen länger sind, hat man da verschiedene Aspekte, und du hast gesagt, das ist jetzt so ein Mix mit drei verschiedenen Aspekten, die sozusagen dabei sind. Das eine ist so dieses Gesundheit, dann gibt es schon noch so ein bisschen im Hintergrund dieses Tier, ethische Dimension, auch dieses Soziale. Wenn du das sozusagen, ist das eher was Negatives, ich muss wovon weg, oder ist es eher was Positives, ich will zu was hin, oder ist es beides?
Beides. Also dieses mit dem Abnehmen ist ja eher negativ. Also ich muss jetzt abnehmen, mach das mit der veganen Ernährung, und aber halt auch dieses mit den Tierwohlgründen, was Positives.
Genau, und ich finde das ganz häufig, das ist auch häufig so, dass sich solche Sachen auch so verknüpfen. Also zum Beispiel bei dem Interview mit Patty, die sich gegen RWE, Abbaggern der Häuser sozusagen wehrt. Da haben wir auf der einen Seite, ne, dieses ganz Massive, ne, dein Haus wird zerstört, du bist alleine, du bist isoliert und so weiter. Und auf der anderen Seite diese positive Emotion von wegen, es finden sich neue Gruppen, es finden sich Solidarität und so weiter. Und hier haben wir auch diese zwei Emotionen, die sozusagen, die sich da entsprechend, die beide wahrscheinlich auch bis zum gewissen Grade notwendig sind für den Veränderungsprozess.
Ja.
Wie geht's weiter?
Genau, sie beschreibt ja dann, dass sie, genau, das Vegetarische hat für sie, war ja kein klarer Weg. Und dann beschreibt sie, da benutzt sie auch wieder das Wort rückblickend, dass sie das spannend fand, dass sie zwischen dem Versuch, vegetarisch zu leben und dem Anfang, vegan zu leben, dass da wenige Monate zwischen liegen und sie in diesem Monat aber nochmal ganz viel Fleisch und Fisch gegessen hat, und dann ja, benutzt sie auch irgendwie das Wort, ich habe mir das reingezogen, und genau, da reflektiert sie auch wieder, was war im Nachhinein da los, und genau.
Hat sie denn eine Begründung, was da los war?
Ich glaube, das beschreibt sie gar nicht so genau, also sie beschreibt halt nur, dass sie auch guten Zugang dazu hatte, wegen ihrer Arbeit. Ich weiß, also sie hat nur einen Namen genannt. Ich weiß nicht, ob es ein Restaurant ist oder irgendwas. Aber ich weiß nicht, vielleicht als Abschied oder so. Also sie hat es nicht wirklich benannt, aber
genau, als Abschied noch ein paar Tiere essen.
Ja, vielleicht. So, ich weiß nicht. Aber ja, sie sagt eben auch, dass sie sich das da genau alles reingeballert hat. Das benutzt sie auch, das Wort. Genau, und dann hat sie einfach gesagt, ich mache jetzt mal 4 Wochen vegan, einfach mal gucken, wie das ist. Und dann sagt sie, seitdem ist sie vegan, seit 11 Jahren.
Also das ist auch nochmal spannend. Also es ist bei, ich habe in 2 Interviews, dass tatsächlich wird das Wort Challenge irgendwie benutzt. Hier wird vielleicht, weiß ich nicht, ob das Wort vorkommt oder sowas. Aber das ist ja so eine spontane Entscheidung. Ich probiere das jetzt einfach mal aus. Ne?
Ja.
Es ist interessant, es gibt bei Noel einen, der hat Bildung und Spontanität, heißt das, und der sagt, es gibt auch so Bildungsprozesse, die durch so ein spontanes Handeln sozusagen, man probiert mal aus, macht was, und dann vielleicht gefällt es einem nicht, ja, und offensichtlich ist es ja 11 Jahre oder wie lange, genau, was, ne? Also seit 11 Jahren hat es dein getragen. Und da finde ich dann übrigens eine Frage spannend, die eigentlich die Transformationstheorie gar nicht so beantwortet oder auch gar nicht so auf dem Schirm hat, nämlich die Fragestellung, was muss eigentlich dazu kommen, dass man dann dabei bleibt? Also die Transformationstheorie sagt ja immer, was ist eigentlich der Moment, wo es zur Veränderung, und dann kommt man zur Veränderung. Und ich finde, hier ist an vielen Fällen die spannende Fragestellung, was führt eigentlich dazu, dass das eben über 11 Jahre so, ja, geblieben ist und dass es dann nicht doch zwischendurch, ja, wieder Phasen gibt, wo sie Fleisch sich reinballert.
Ja. Vor allen Dingen muss man ja sagen, das war, wenn man zurückrechnet, 2014,
ja,
das sagt sie ja auch selber, damals gab es ja, ja, so gut wie gar nichts auf dem Markt, was irgendwie mit veganen Ersatzprodukten zu tun hat. Ja, also ich fand es auch krass. Ich habe mir die Frage auch gestellt.
Hast du denn eine Antwort?
Also ich kann es halt nur damit beantworten, dass sie halt für sich beschreibt, dass sie das direkt gefallen hat, und es hat ihr Spaß gemacht, da zu experimentieren, gerade weil es nichts gab. Genau, da hat sie irgendwie gesagt, macht sie mit Gemüseart vegane Schnitzel. Das hat sie alles beschrieben, wie sie da für sich experimentiert hat. Und ich glaube, das war das. Also diese Freude am Experimentieren und die Nahrung so als Lebenskunst zu sehen.
Lebenskunst, ne? Ja. Auch spannend. Genau, weil der Herr Zirfers, bei der ja sozusagen mein Chef ist, der hat ja da irgendwie x Bücher auch zum Thema Lebenskunst irgendwie in den verschiedensten Varianten sozusagen rausgegeben. Ich finde diese Frage nach Lebenskunst, das wäre tatsächlich sogar fast nochmal so ein Konkurrenzmodell zur transformatorischen Bildung, weil auch Lebenskunst nicht zwangsläufig auf diese starken, krisenhaften Momente sozusagen setzt. Ich probiere mal eine Interpretation. Das ist deswegen so dauerhaft und erfolgreich, weil sich dort Emotion, Praxis und Theorie verknüpfen.
Ja.
Also, was ist es? Sie hat sofort gesagt, es ist emotional angenehm, mir macht es Spaß. Sie hat eine bestimmte ästhetisch, kreativ, explorative Handlungsweise. Ich probiere es jetzt mal aus. Irgendwie, wie kann ich die Schnitzel irgendwie veganen Schnitzel braten und so weiter und so fort. Und sie hat aber auch eine Theorie, wieso das sozusagen sinnvoll ist.
Ja.
Tierleid, vielleicht auch Ökologie oder sowas in die Richtung. Versuch mal so ein bisschen die Praxis zu beschreiben. Was macht sie dann? Hast du noch Rezepte im Kopf?
Rezepte?
Ja, die sie, nein, also.
Ach so, die Praxis würde ich so beschreiben, ja, wie gesagt wurde schon, dass sie es einfach macht, einfach ausprobieren.
Kocht sie alleine?
Ja, so wie sie das beschrieben hat, kommt nur sie da drin vor, dass sie für sich experimentiert. Sie hat zwischendurch auch mal geschrieben, dass ihr Freund, den sie damals hatte, der irgendwie eine ganz, ja, gegnerische Meinung gegen das Vegansein hatte. Und genau, da hat sie nämlich auch beschrieben, so in der Kennenlernphase, dass sie eigentlich da für sich gesagt hat, mit den Werten, wie er dazu steht, würde ich eigentlich nicht übereinstimmen. Aber irgendwie war dann doch so eine Einigung da und er hat das akzeptiert. Und sie war dann auch fein damit und dann hat sie beschrieben auch, dass er jetzt irgendwie auch versucht, vegetarisch zu leben, weil sie, genau, weil sie beschrieben hat, ja, weil ich das vorlebe vielleicht auch. Aber genau, nur in dem Kontext wird jetzt so eine andere Person erwähnt, eine nähere Person. Genau, aber diese Person ist halt nicht vegan. Und das Kochen, das beschreibt sie eher auf sich bezogen, also um ihr Körpergefühl handelt das alles. Genau, und da sagt sie auch, was tue ich mir meinem Körper eigentlich an mit Nahrung und so, genau.
Würdest du auch sagen, da ist wieder der Körper zentral?
Ja, ja, also das Körpergefühl, alles. Genau, wie die Nahrung damit reinspielt, wie sie sich fühlt.
Gut, dann haben wir sozusagen die Praxis jetzt. Hat sie sowas wie eine abschließende Theorie oder sowas in die Richtung?
Also sie sagt halt, dass durch diese Praxis, sie sich natürlich auch mehr informiert hat, da beschreibt sie auch genau so eine Facebook-Gruppe, wo irgendwie Artikel über Tierleid reingeschickt wurden und auch vegane Rezepte, also so eine Austauschgruppe. Genau, dann hat sie diese Artikel so mitbekommen und dann sich auch eigenständig darüber informiert, genau. Und das würde ich sagen, ist so die Theorie. Durch dieses Ausprobieren, genau, sich damit zu beschäftigen, was ist eigentlich moralisch auch richtig daran?
Genau. Macht sie sowas wie ein Fazit am Schluss des Interviews oder sowas?
Sie macht, wie soll ich das sagen, so eine Art Appell.
Naja, okay, das ist aber interessant. Ja. Erzähl mal den Appell.
Ich suche das mal gerade. Also sie sagt
so, alle Leute, die jetzt Fleisch essen sollten, jetzt abschalten, vermute ich.
Nee, nicht so genau, aber sie sagt halt, dass alle, die sagen, vegan sein könnte man nicht, dass diese Personen das auf jeden Fall ausprobieren können und genau, dass sie sagt, es gibt keinen Grund, Tiere oder Tierprodukte zu essen und dass das für die Gesundheit ja auch nicht notwendig ist und genau, es ist so ihr Fazit.
Gut, ne, also das ist interessant. Also wir haben ja sozusagen, wenn wir das machen, sagen wir immer, was ist anthropologische Bildungsforschung? Fängt mit Kokomo Koller, mit dieser Transformationsidee an, wird dann ein bisschen garniert mit der Trias von Emotion, Praxis und Theorie, um da die Verlaufskurven ein bisschen besser beschreiben zu können. Dann wird das auch in der synchronen Ebene sozusagen durch die Kategorien durchdekliniert. Da war jetzt bei dem Interview, was auch sehr spannend ist, auch ein bisschen ungewöhnlich, diese Körperdimension sehr deutlich. Und dann würde man die Normativität und die Performativität sozusagen diskutieren. Und Normativität kann man jetzt von außen gucken, was wäre sinnvoll für den Planeten, so das Prinzip Verantwortung nach Jonas oder so. Was sehr viel spannender ist, sich die Normativität aus der Erzählung quasi raus zu erschließen. Was ist quasi die implizite normative Dimension, die dabei ist. Fangen wir noch mal kurz an. Wenn du jetzt einen Film über sie drehen würdest, egal, ob das jetzt ein Spielfilm wird oder ein Dokumentarfilm oder sowas, was wären so Szenen, wie würdest du das machen? Hättest du vielleicht auch schon deine Schauspielerin, wo du sagen würdest, da würdest du die mit besetzen, damit wir so eine Idee davon bekommen, was für ein Interview, was für ein Typ von Interview, von Erzählung ist das?
Oh, schwierig. Also es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr überzeugt ist von dem, was sie macht.
Ja.
Also genau, sie hat auch an vielen Stellen erwähnt, dass zum Beispiel Leute aus der Schule so Kritik gegenüber dem Veganismus so geäußert haben und sie da aber, weiß ich nicht, sich entweder aus der Person, aus der Situation rausgezogen hat oder auch so ein bisschen Fakten dagegen gesprochen hat. Also auf jeden Fall eine Person, die da sehr standhaft ist. Und was so Szenen angeht.
Das ist eher so ein bisschen Einzelkämpferin.
Ja, also die Mutter spielt da ja noch mit rein. Ja,
da haben wir noch gar nicht drüber erzählt. Erzähl mal ein bisschen, wie ist das mit der Mutter?
Genau, sie hat halt beschrieben, dass sie das irgendwie erzählt hat, dass sie das jetzt ausprobieren möchte und dann die Mutter auch meinte, okay, ja, da mache ich mit. Ich probiere das auch aus und dann, sie hat gar nicht erwähnt, ob die Mutter dabei geblieben ist. Ich schließe jetzt mal daraus, dass es nicht so ist, weil die Mutter eben nicht mehr vorkommt später. Aber ja, sie war auf jeden Fall da präsent. Aber ich, genau, gegen Ende vermute ich halt, dadurch, dass es nicht mehr zur Sprache kommt, dass es eher einzelkämpferisch dann war.
Genau, wobei das eben so beides dabei ist.
Ja, so am Anfang.
Genau, und ich finde das ja auch spannend, weil natürlich, das ist auch so ein bisschen natürlich die Tendenz mit dem narrativen Interview und so weiter, man immer so an einer Person klebt. Und ich finde, hier kann man sich fragen, ist eigentlich das sowas wie ein Bildungsprozess, sowas wie, macht das die einzelne Person oder macht das sowas wie die Familie? Also du hast ja zu Anfang auch erzählt, ne, das gibt dieses gemeinsame Kochen mit dem Vater und so weiter. Dann dieses, die Mutter macht aus Solidarität oder wie auch immer sozusagen da entsprechend mit. Mhm. Und das wäre sozusagen da entsprechend dabei. Also man braucht auf jeden Fall sowas Soziales irgendwie, ne, mit einer großen Küche.
Ja.
Dann kann man so viele Szenen, wo die gemeinsam irgendwie schnippeln oder sowas. Mit entsprechend machen. Hast du einen Vorschlag für Musik?
Oh. Ach, schwierig, so Filmmusik, also so passende Musik dazu unterlegen. Ja, ich weiß nicht, was in so Kochszenen gut reinpasst, weil genau später macht sie das ja auch selber. Also auch Szenen, wo sie, würde ich reinpacken, wo die alleine kocht und experimentiert und da ganz viel Freude hat.
Aber es ist auf jeden Fall eine positive, so vielleicht dann doch so ein bisschen, vielleicht in so eine esoterische Ecke gehend, ist vielleicht ein bisschen stark, aber so mit, was weiß ich, Kongas oder irgendwie so, genau sowas in die Richtung, dass man da entsprechend das hat. Genau.
Aber auch an manchen Stellen, glaube ich, eher, sage ich mal, traurigere Musik bei der Kritik. Genau, von, glaube ich, von Mitschüler und Mitschülerinnen kam da Kritik und auch von ihrem Vater hat sie beschrieben, zu Beginn.
Gut, genau. Dann müssen wir nämlich noch eine Sache dazu machen, das haben wir jetzt nicht. Vom Theoretischen her gäbe es ja diese Frage nach Anrufung im Sinne von Butler. Bei einer Anrufung wäre sowas erstmal so Bezeichnung oder sowas. Und ich finde das in zunehmendem Maße auch in diesem Kontext der ökologischen Bildung irgendwie total relevant, weil, also ich glaube, dass tatsächlich mit allen Personen, die haben irgendwie Erfahrung gemacht, dass sie so Kommentare wie, ja, das ist irgendwie, du siehst so ungesund aus, ne, irgendwie, du bist doch kein Kaninchen oder irgendwie sowas in die Richtung. Erzähl noch mal erstmal, was schildert sie da und wie geht sie dann mit solchen Sachen um?
Genau, sie hat genau das beschrieben, dass der Vater halt meinte, du wirst davon krank und du brauchst die Nährstoffe und all sowas. Und da hat sie aber beschrieben, dass sie, also so aus der Erzählung kam hervor, dass sie das gar nicht so richtig an sich rangelassen hat. Genau, der Vater hat es dann wohl irgendwann akzeptiert und ne, können wir auch was Veganes kochen und dann haben die das so etabliert, vegane Sachen mitzukochen. Genau, das war dann auch nicht mehr so das Thema, aber als diese Kritik da war, genau, hat sie das sich gar nicht so zu Herzen genommen oder man hat auf jeden Fall nicht gemerkt, dass sie das nochmal überdacht hat oder irgendwie sowas, so vom Vater das gehört zu bekommen.
Genau, und also dazu muss man natürlich auch sagen, das ist, wenn ich das so zeitlich einordne, ja, wahrscheinlich auch alles irgendwie so Pubertät.
Genau, sie hat, glaube ich, gesagt, so Ende der Teenagerjahre, Anfang 20 war das bei ihr.
Okay, dann doch ein bisschen später.
Ja.
Genau. Und diese Sache mit Abnehmen und gesund, das ist auch, in welchem Alter wird sie das?
Das war auch in dem Alter.
Ach so, also
genau,
doch,
das war alles so die Beginnzeit, genau.
Genau, und da ist es natürlich, da sind dann natürlich genau diese Frage, was wir zu Anfang haben mit der Gabe der Nahrung sozusagen, über Nahrung wird eben auch in familiären Kontexten so etwas wie Sozialität sozusagen hergestellt. Ja, und dann fängt sie an, sich da sozusagen aus diesem Familiensystem so ein bisschen auszubrechen, was sozusagen dabei ist. Dann vielleicht auch eben abzunehmen. Man weiß halt nicht, wie stark das ist, aber so. Ne, das ist natürlich da auch irgendwie in gewisser Weise verständlich, dass man dann als Eltern sozusagen so ein bisschen darauf reagiert. Und das findet dann ja aber auch schon eine schöne Lösung. Also ich finde, da könnte man dann auch eher so ein paar so düstere Coming-of-Age irgendwie Geschichten und so weiter da entsprechend mit einbauen. Genau. Dann lass uns noch eine Frage machen. Wir machen das ja in vielen Fällen, haben wir sowas wie Bildungsfigurationen. Ich nenne mal ein paar, die wir für die 6 Interviews rausgearbeitet haben, die wir in dem Katastrophenbuch haben. Also da ist es bei, oh Gott, jetzt kriege ich die Namen, glaube ich, Thea oder Patti, einen von den beiden. Also mit Ahrtal, Da haben wir sowas gesagt, das ist sowas wie eine nostalgische Bildung. Man möchte das, was vor der Flutkatastrophe war, sollte am besten wieder so sein wie früher. Mhm. Ne? So eine nostalgische Bildung. Mhm. Dann haben wir bei, ich glaube, das ist Patti, die ist solidarische Bildung. Man möchte gemeinsam irgendwie was gegen RWE sich vernetzen. Dann haben wir Malek, der sowas wie pragmatische Bildung, ein Fluchtinterview, wo ich muss irgendwie so durchkommen, ich muss mich durchschlagen, ich muss es alleine machen, auf so einer ganz pragmatischen Ebene. Der Sadio, der eher sowas wie ein Ziel hat, ich will gute Bildung haben, um später nochmal was bewegen zu können und so weiter. Mhm. Wir haben danach Sarah, humane Bildung, die ja in einem während Corona auf Samos als Flüchtlingshelferin gearbeitet hat. Und dann sowas wie eine existenzielle Bildung bei Ashley, die sagt, die in den ärmsten Regionen Afrikas aufgewachsen ist, Zitat, weil ihr Vater Entwicklungshilfe gearbeitet hat. Und die sowas wie existenzielle Werte in den Mittelpunkt stellt. Mhm. Für Bettina, jetzt hättest du spontan irgendwie so eine Idee, kannst du auch erstmal so versuchen, so laut zu denken,
wie man
so eine Bildungsfiguration, was wäre das sozusagen als Ganze sozusagen?
Also bei ihr ist das auf jeden Fall nichts Pragmatisches, würde ich sagen. Ja. Also es ist jetzt nicht so, ich muss irgendwie durchs Leben kommen, das ist es ja nicht. Was gab es noch? Also die letzten zwei sind jetzt hängen geblieben?
Nee, du sollst eine eigene.
Ach, eine eigene.
Genau, du hättest jetzt, genau, okay. Jeder eine eigene Bildungsfiguration.
Was sie abschließend
zusammenfasst. Genau, wenn du so in einem Wort oder in zwei sagen würdest, das ist so ein Typ von der Einzelgängerin, der Kämpferin, die verantwortlich ist, die experimentiert, die sozial ist oder sowas.
Ja, es ist schwierig, dafür so ein Wort zu finden für dieses.
Ja, das ist dann vielleicht auch, das macht das, finde ich, dieses Interview auch schwierig, weil da irgendwie von allem so ein bisschen ist. Ne?
Ja.
Genau, ja.
Also es hat ja alles eigentlich mit ihrem Selbstbefinden zu tun. Alles, also alles um die vegane Ernährung rum und lässt sich da auch nicht reinreden. Aber wie man das als ein Wort verpacken könnte, als ein Ausdruck.
Ja, das selbstbezogene Bildung würde, das klingt so negativ.
Ja, ja.
Also vielleicht selbstbewusste Bildung.
Ja.
Genau, also das ist durchaus selbstbewusst und selbstbewusst auch selbstbewusst in Bezug auch auf den eigenen Körper.
Genau.
Das wäre sozusagen. Das ist sozusagen noch spannend, um noch so ein Theoriehappen da reinzuwerfen. Man könnte das auch über den Sorgebegriff machen. Mhm. Und dann könnte man vielleicht so drei Sachen sagen. Man kann sich um andere sorgen.
Mhm.
Man kann sich um die Welt sorgen, Klimawandel und sowas. Und man könnte sich um sich selbst sorgen.
Ja.
Selbstsorge da. Genau, also das wäre dann sozusagen die entscheidende. Was hatte ich jetzt gesagt, was für eine Bildung?
Selbstbewusste Bildung.
Selbstbewusste Bildung, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Genau, denn Selbstbewusstsein ist natürlich auch in der, also einen der ganz wichtigen philosophischen Kategorien, ja. Ne, die sozusagen da drin sind. Genau, dann sag nochmal zwei, drei Sätze. Was hat dir dieses Interview, also die Seminar plus Hausarbeit plus jetzt Podcast gebracht? Was hast du gelernt und hast du dich bei der Verarbeitung selber gebildet, emotional, praktisch und theoretisch?
Also bei dem ganzen Prozess habe ich das auf jeden Fall gemerkt, so eine Bildung. Genau, gerade bei dem, als ich das Interview gehört habe und dann auch die transkribierte Fassung gelesen habe, da dachte ich, also habe ich irgendwie von ihr voll viel gelernt. Genau, und dann durch die Hausarbeit, die Recherche natürlich, dahinter fragt man sich ja auch selber, da ich ja auch vegetarisch bin, und dann fragt man sich, okay, zum Vegan, das kann man ja auch schaffen irgendwie, aber ist dann irgendwie doch so eine Hürde. Genau, also für mich persönlich ist es noch so eine Hürde. Aber
Du nee, kannst das habe ich ja auf jeden natürlich Fall jetzt im Podcast ankündigen, dann kommst du ja nicht mehr zurück.
Ja, also es ist für mich, erweist sich schwierig. Also so komplett, wie sie zum Beispiel, so ja. Komplett seit 11 Jahren esse ich keine tierischen Produkte mehr. Hm. Das fand ich sehr bewundernswert irgendwie. Also so.
Genau, also aber ja. das wäre natürlich so dieses bewundernswert, ne?
Ja.
Bewundernswert wäre wegen des Selbstbewusstsein?
Genau, aber auch wegen dieser Disziplin. Ja. Also, dass sie da außer halt in diesen Monaten, wo sie da Fleisch gegessen hat, danach hat sie ja das Vegan ausprobiert und ist bis jetzt dabei geblieben. Das genau. War halt dieses Bewundernswerte, die Disziplin dahinter.
Genau, also man könnte es auch disziplinäre ja. Bildung nennen. Ja. Das klingt natürlich so sozusagen so.
Zwanghaft.
Genau, ja, aber dass man das entsprechend dabei hat. Genau. Ja. Du kannst natürlich jetzt noch einen Appell an die Hörer, ne, so probiert es aus oder sowas in die Richtung. Ist gar nicht so schwer. Seid
ja.
Auch keine Mörder oder so.
Ja, sowas vielleicht. Also das vegetarisch auf jeden Fall in der Reihenfolge, wenn man erst vegetarisch ja. ist und dann zum Veganen ist, würde ich sagen, auch am sinnvollsten ist.
Ja.
Und nicht direkt auf dieses absolute hingehen, sondern so wie ich das jetzt so mit dem Rantasten.
Genau, mit Rantasten. Genau.
Genau.
Ob das gucken. Jetzt besser ist, weiß er nicht. Es gibt ja auch so, ich finde das auch echt krass, dass es so Leute gibt, die wirklich von einem Tag
ja.
normal vegan.
Ja.
Das ist irgendwie.
Also das war nur beim, genau diese Situation ja. hatte ich beim vegetarisch werden.
Ja.
So war das bei mir, aber
erzähl mal, wenn du Lust hast, musst du nicht.
Ja, das, also ich bin jetzt seit 3 Jahren vegetarisch, aber es fühlt sich irgendwie länger an. Aber also es war ganz klassisch eine Kochsituation, wo ich dann Hähnchen schneiden sollte und dann irgendwie so beim Schneiden kam mir irgendwie so ein, weiß ich nicht, Unwohlgefühl, so ein Ekelgefühl und habe das dann auch direkt beiseite gestellt und ab da habe ich irgendwie nie wieder Fleisch gegessen. Also ich weiß nicht, das war voll der ausschlaggebende Punkt. Also ich habe dann auch direkt das Mittagessen weggelassen, mir was anderes gemacht ohne Fleisch und seitdem auch nicht mehr Fleisch gegessen, genau.
Und also da würdest du auch sagen, also ist so eine emotionale Reaktion, die auf den Körper bezogen ist?
Ja, es war halt genau visuell vor mir und dann, ich weiß nicht, da hat so alles in meinem Kopf gerattert und ich so, nee, das will ich nicht mehr. Ja, aber genau, seitdem, wie bei ihr so ein bisschen, seitdem habe ich auch, also das war dann auch total einfach auf einmal.
Mhm.
Genau.
Ja, spannend. Also kannst ja sozusagen nochmal eine eigene Analyse über dich selber schreiben anhand der anhand der Transformation, der Trias, der Kategorien und der Performativität und Normativität.
Ja.
Genau, selbstbewusste Bildung, kann ich auch nochmal gucken, was eigentlich Selbstbewusstsein, womit man das sozusagen einführen würde. Gut, dann bedanke ich mich. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke
und
auch.
Dann, ich habe ein paar Podcasts sozusagen auch zu dem Thema noch in der Mache. Dann hören wir uns in der nächsten Zukunft.
Ja,
tschüss.
Ich freue mich. Tschüss.